Das Konversionsbehandlungsschutzgesetz ist schon seit 2020 in Kraft und du hast damals auch als Einzelsachverständiger beim Bundestag eine Stellungnahme dazu veröffentlicht. Und jetzt, 4 Jahre später, kommt ein Forderungspapier zur Nachschärfung des Gesetzes an die Ampelregierung. Warum kommt das Forderungspapier zur Nachschärfung gerade oder vielleicht auch erst jetzt?
Ja, erstmal müssen wir sagen, wir als Deutschland, wir sind einer der ersten auf der ganzen Welt und vor allem als großes Flächenland die ersten, die überhaupt ein Gesetz haben. Damals ist das Gesetz entstanden, dass man sagt, wir machen erstmal die Minimalstandards, damit wir erstmal die Grundpfeiler in den Boden stampfen. Weil es ist ja immer so, wenn man übertreibt an einer Stelle, geht irgendeiner zum Bundesverfassungsgericht und kassiert es. Und die Punkte, die wir hier ansprechen, die abgeändert werden sollen oder verschärft werden, ist ein Herantasten, damit quasi das Gesetz nicht wieder kippt. Ihr kennt das ja sicherlich, dass irgendein Gesetz wird erstellt, dann geht irgendjemand vor das Bundesverfassungsgericht und regt sich wegen irgendeiner Kleinigkeit auf und dann wird das ganze Gesetz gefährdet. Und so ist es jetzt, geht's jetzt darum, dass wir schauen, welche Maßnahmen wir jetzt im Gesetz verbessern können. Und da gibt's hier verschiedene Punkte, die quasi jetzt angegangen werden sollen, dass zum Beispiel Begrifflichkeiten angepasst werden. Und man muss immer unterscheiden, Gesetze sind ja immer juristisch und es ist immer eine Sache der Anwälte. Und wenn man da irgendwie ein falsches Wort irgendwo setzt, kann sowas auch ganz schnell nach hinten losgehen. Und da muss man sich herantasten. Zum Beispiel, mein Beispiel, in Ungarn vor kurzem wurde ein Gesetz erlassen gegen Homosexuelle, also über Werbung in Buchläden. Da haben sie ein Gesetz eingeführt, dass wenn du in den Buchladen zum Beispiel einen Jugendroman offen rumliegen lässt, wo es um Coming Out geht und der nicht in Papier eingewickelt ist und nicht eingepackt ist, kann der Buchladen 30.000 Euro Strafe zahlen, ne, weil man das nicht an unter 18-Jährige verkaufen darf. Also es ist was ganz Harmloses vielleicht, da geht es vielleicht nur um eine Liebesgeschichte, ne, ist strafbar in Ungarn mittlerweile. So, jetzt hatten die in dem Gesetz aber irgendwo ein Komma falsch gesetzt. Der Buchladen hat geklagt und gewonnen und dann ist das Gesetz quasi gerade wirkungslos. Und genauso ist es hier, wenn wir anderweitige Gesetze machen. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir übertreiben an einer Stelle und sagen zum Beispiel, wir verbieten es generell. Da gibt es auch ein Problem. Weil in Deutschland hat man das Recht, auch selbstschädigendes Verhalten als Erwachsener an den Tag zu legen. Deswegen hat man gesagt, in dem Gesetz zum Beispiel, wenn man 18 ist, also älter als 18, aber einen Willensmangel hat und dann in solche Therapien reingetrickst wird, ist es auch verboten. So, es ist jetzt eigentlich schon so, dass man über 18 geschützt ist, wenn ein Willensmangel quasi vorliegt. Das bedeutet, jemand ist psychologisch nicht reif genug zu erkennen, dass das Schwachsinn ist. Ich drücke es einfach mal so aus. Und dann hat man auch einen Hebel. Und jetzt ist es so, wir wollen das etwas verschärfen und verdeutlichen, weil ja damit auch gesellschaftliche Signale ausgesendet werden. Aber das ist auch ein schwieriger Prozess, sich in der Wortwahl dem zu nähern, wo wir hinwollen. Und das muss natürlich von Ministerien betreut werden und weiterentwickelt werden. Also jetzt als ein Beispiel.
Kommen wir vielleicht erstmal zu den Grundlagen, wenn das in Ordnung ist, weil bestimmt nicht jeder weiß, was Konversionstherapien überhaupt sind. Was muss man sich unter so einer Konversionsbehandlung vorstellen?
Es gibt mannigfaltige Methoden. Es gibt psychologische Interventionsmethoden. Es gibt religiöse Varianten. Also ich habe in meinen 20 Jahren, wo ich darüber aufkläre, einiges erlebt. Ich habe mich mit Exorzisten unterhalten, die 15-, 16-Jährigen einreden, sie werden von Dämonen besessen und dass sie Dämonen auspusten sollen. Das habe ich im Erzgebirge erlebt. Ich habe erlebt, wie gesagt, dass Leute, also zum Beispiel eine junge Lesbe hat Beziehungsprobleme und will wegen ihren Beziehungsproblemen zu einer Psychologin gehen. Die Psychologin aber sieht in der lesbischen Beziehung das eigentliche Problem und hintergeht quasi die Beziehung, indem sie dann psychologisch einwirkt, um quasi ihr das auszureden, die Beziehung, weil es ja lesbisch sei. Also es gibt manipulative Methoden von Psychotherapeuten, die versuchen dann einfach quasi, weil sie selber meinen, dass es schädlich sei, irgendwie zu intervenieren, also das kaputt zu machen. Es gibt also selbsternannte Priester und christliche Psychologen, die meinen, mit religiösen Mitteln dagegen anzugehen, indem man den Leuten einredet, sie wären besetzt. Die gängigste Maßnahme, die man heute noch so anwendet, ist vor allen Dingen das Herauszögern des Coming-Outs. man lässt die Leute in so eine Art Dauerschleife. Das ist das Unterdrücken. Das bedeutet, ja, du bist jetzt 16, 17, das ist normal in dem Alter, dass da die Gefühle durcheinander sind. Warte doch noch ein bisschen, lege dich nicht fest. Wenn du dich das Coming Out hast, das ist quasi eine Art Confession oder eine Art Bestätigung deines Lebenswegs und dann gibt es kein Zurück mehr. Du musst unbedingt vermeiden, ein Coming Out zu haben. Das ist eine Art Bestätigung des Lebensstils. Die unterscheiden zwischen Handlung und Nichthandlung. Also wenn man homosexuelle Gefühle hat, sie aber nicht ausspricht, ist man heterosexuell in deren Augen, weil jeder heterosexuell geboren worden ist. Erst wenn man sagt, dass man schwul oder lesbisch ist, ist man schwul oder lesbisch. Und das ist das Problem. Die Leute werden dann zu Events eingeladen, immer unter Beobachtung gehalten, damit sie in ihrem Verhalten nicht abweichen. Aber was sie fühlen, ist eigentlich irrelevant. Also deswegen reden sich auch diese Aktivisten oft ein, geheilt zu sein, obwohl sie immer noch über diese Gefühle verfügen. Das geben sie dann oft auch sogar zu. Aber sie leben sie nicht aus und sind in einem ständigen, lebenslangen Prozess, das zu unterdrücken. Und manche Leute zerbrechen dann in diesem Prozess und gehen kaputt, weil sie oft auch von normalen Umfeldern isoliert werden und sich nur in diesen Kreisen aufhalten. Das hat so einen gewissen Sektencharakter, wie man das vielleicht von Scientology kennt.
Ja, solche Konversionsmaßnahmen, die zielen ja darauf ab, die geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung zu unterdrücken und tun so, als wäre das einzige normale und gesunde das heterosexuelle und cis sein. Meine nächste Frage zielt darauf ab, welche psychischen Folgen sind mit so einer Konversionsbehandlung bei den Betroffenen? Welche sind damit verbunden?
Es ist eine ziemliche Manipulation. Also der Betroffene ist ja oft aus einem homosexuellen oder transsexuellen feindlichen Umfeld hineingeboren wurden und ist ja nur von Leuten umgeben, die extremst konservativ eingestellt sind. Also man muss schauen, es geht hier um eine Minderheit in der Minderheit. Da stecken Fanatiker dahinter, die das organisieren, aber dieser Prozentsatz ist groß genug, dass da Tausende von Menschen betroffen sind, auch bei Schwulen und Lesben und Transsexuellen. Wie soll ich das erklären? Sie suchen Hilfe, sie wollen ja nicht unnormal sein. Also gehen sie zu einem Priester, dem Dorfpfarrer oder irgendeiner Vertrauensperson in der Verwandtschaft und die kennt dann jemanden und eine Organisation, die da weiterhelfen kann. So, jetzt ist der Betroffene in dem Moment, in dem Gefühl, jetzt wird mir geholfen, jetzt gehe ich gegen diese Krankheit an, jetzt mache ich etwas dagegen. Und dann wird ihm erklärt, ja, das ist ein langjähriger Prozess und wir helfen dir dabei, aber du bist nicht allein, wir unterstützen dich. Und wenn du dann einmal in diesen Fängen bist, wirst du regelmäßig kontaktiert, regelmäßig eingeladen zu kostenpflichtigen Veranstaltungen. Das ist dann wirklich wie eine Art Gemeinde, die da aufgebaut wird, wo man sich da gegenseitig auch überwacht und immer wieder auch anspricht. Also man kann sich dem auch nicht mehr entziehen, weil wenn man einmal auf der Liste steht, wird man dauerbetreut. Und das ist das Problem. Die Leute sind in einer Dauerschleifung, haben die Hoffnung, dass es besser wird. Aber wenn die dann nach 2, 3 verlorenen Jahren merken, es hilft alles nichts, dann haben die ja oft auch Brücken zu Leuten aus einem normalen Milieu auch abgebrochen, weil sie sich ja von unmoralischen Sachen fernhalten sollen. Haben die oft dann nur noch einen Bekanntenkreis, der aus Konversionstherapie-Befürworterinnen besteht. Und dann suchen sie neue Hilfe und sagen, meine Depressionen kommen wieder, ich fühle mich wieder schlecht wie früher, weil es keine Veränderungen gibt. Welche Hilfe gibt es denn noch? Und diese Leute bieten nur die eine Hilfe an. Da ist nichts mit, ach, man kann sich doch anders entscheiden. Man redet denen dann halt ein, du kommst hier nicht mehr raus. Und das ist das Problem. Die sind dann gefangen in diesem Dauerzustand, oh, ich habe ein Gefühle, die mich in die Hölle bringen. Und das kann die Leute dann in den Selbstmord treiben, weil sie auch nicht mehr in der Lage sind, normale Hilfe anzunehmen, weil auch das Vertrauen dann oft missbraucht ist.
Es ist aktuell untersagt, eine Konversionsbehandlung an einer Person durchzuführen, die unter 18 Jahre alt ist oder wenn die Einwilligung der Person auf einem Willensmangel beruht. Wer es doch tut, hat mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe zu rechnen. Was ist deine Kritik an der jetzigen rechtlichen Lage? Was ist daran problematisch?
Das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, es ist sehr verklausuliert, es ist nicht sehr eindeutig. Ne? Eigentlich, wenn man das jetzt mal genau liest, ist es ja de facto schon ein Verbot, weil jemand, der auf solche Therapien reinfällt, ich drücke es einfach so, muss ja schon einen Willensmangel unterlegen sein. Weil auch die total Überzeugten, die glauben, das hilft, die machen das dann trotzdem, ich drücke es jetzt einfach mal so aus, in dem Moment behaupten sie, ich habe ja keinen Willensmangel, werden trotzdem geschädigt. So, und dann ist das Kind auch in den Brunnen gefallen und dann Jahre später wird festgestellt, oh, da war ja ein Willensmangel, aber dann ist es ja auch schon zu spät, weil es auch nicht klar definiert ist. Wenn man von vornherein sagt, es ist verboten, dann ist es halt auch verboten für denjenigen, der ganz hart gegen die Wand fahren möchte. Ich drücke es einfach mal so aus. Es ist halt schwammig. Grauzone ist immer schwierig, aber das mit der Grauzone aufzulösen, ist halt auch sehr schwierig, weil zum Beispiel in Deutschland, wenn jemand glaubt, mit Amethysten auf den Bauch legen, geht Krebs weg. Er hat die Möglichkeit, so eine Form von Therapie zu wählen. Also selbstschädigendes Verhalten generell ist ja nicht verboten in Deutschland. Und das macht uns das Leben hier auch schwer, ein richtiges Gesetz zu formulieren.
Wie wir eingangs bereits erwähnt haben, hat ja eine ExpertInnengruppe am vergangenen Freitag die Ampelregierung mit einem Forderungspapier für die effektive Unterbindung dieser menschenrechtswidrigen Praxis zum Handeln aufgefordert. Und darin sind die Punkte enthalten, Schutz ausbauen, Betroffene unterstützen und Aufklärungs- und Bildungsmaßnahmen umsetzen. Das sind die grundlegenden Forderungen des Papiers. Wir haben ja jetzt schon etwas über die rechtlichen Aspekte geredet. Ich würde dich gerne noch fragen, der zweite Punkt des Forderungspapiers, Betroffene unterstützen, steht mit der Überschrift umfassende und rechtliche abgesicherte Unterstützung von Betroffenen. Wie kann die Unterstützung von Betroffenen in deinen Augen denn gut aussehen?
Ja, als erstes würde ich sagen, also es gibt ja schon erste Beratungsangebote, die aufgebaut worden sind vom BZGA, der Bundeszentrale für politische Bildung, wurde ja schon begonnen, etwas aufzubauen an Beratung, an unabhängiger Beratung, das ist sehr wichtig. Wichtig wäre auch, wenn jemand geschädigt wird, die bei diesen Schädigungen, die sind so geschädigt, dass die oft auch berufsunfähig werden, dass da halt auch finanzielle Schäden entstehen. Sie bezahlen dafür, dass sie sich selber schädigen. Das kommt ja noch dazu. Oder die Verwandtschaft bezahlt für diese fragwürdigen Therapien. Dass dann irgendwie ein Entschädigungsfonds vielleicht eingerichtet wird, um diesen Leuten zu helfen. Und vor allem Bildung. Also es ist halt so, dass auch heute noch in vielen, vor allem in religiös geprägten Schulen, über Homosexualität und Transsexualität gar nicht gesprochen wird. Und da durch diese fehlende Bildung, ich drücke es einfach mal so aus, entstehen ja erst die Möglichkeiten, auch mit Konversionstherapien hausieren zu gehen. Es gibt direkt Vereine, die sich an Bildungseinrichtungen für Schüler wenden und quasi konservativ-konforme Sexualbildung anzubieten, wo quasi indirekt auch die Unterdrückung von Trans- und Homosexualität mitpropagiert wird.
Der letzte Punkt, der hat ja die Überschrift Bildung, Forschung und Aufklärung zu Konversionsmaßnahmen. Und du hast ja gerade schon mal über Bildung an Schulen gesprochen. Wie könnte Forschung und Aufklärung zu Konversionsmaßnahmen deiner Meinung nach noch besser umgesetzt werden?
Auf alle Fälle, die Lehrpläne müssen überarbeitet werden. Die Forschung bedeutet Datenmaterial sammeln, Umfragen machen, regelmäßige Umfragen machen. Das ist wichtig und das muss aber auch finanziert werden, weil wenn man Daten erhebt, das kostet immer Geld und es muss natürlich auch zugelassen werden, auch dass man vielleicht mal an Schulen Umfragen macht oder sowas, was Leute so denken und glauben, dass man da auch Zugang bekommt. Also wenn man nur Umfragen macht in den entsprechenden Milieus, das hilft einem nichts. Wir brauchen ja auch verlässliche Daten. Und da wäre es halt gut, wenn vielleicht auch von den offiziellen Ämtern die Daten mit erhoben werden würden. Also es ist ein breites Feld. Wenn man verlässliche Daten hat, kann man auch viel besser auf die Dinge eingehen und auch reagieren.
Es gibt auf jeden Fall einiges an Handlungsbedarf. Und die Forderungen des Aufforderungspapiers wurden so gestellt, dass es so aussieht, dass die zuständigen Ministerien ihr versprochenes Vorhaben einer Novellierung des Konversionsbehandlungsschutzgesetzes in dieser Legislaturperiode nicht mehr angehen wollen. So hieß es jedenfalls im Papier. Wie groß ist eure Hoffnung, dass diese Aufforderung an die Regierungsparteien diese wirklich zum Handeln bewegen kann?
Das hängt immer vom Druck der Straße ab. Das heißt, wenn die Hörer jetzt sich hier zuhören, haben sie ja die Möglichkeit, zum Beispiel ihren Bundestagsabgeordneten anzuschreiben und zu fragen, warum macht ihr da nichts? Wieso passiert hier nichts? Es war schon immer so, dass es von unten nach oben getragen worden ist. Wir als LSVD haben jahrelang über diese Problematik aufgeklärt, bis der Punkt irgendwann gekommen ist, dass dann es zu den nächsten Schritten gekommen ist. Ne? Und das funktioniert nur, wenn Leute von unten sagen, das stört mich, ich will, dass da was getan wird und entsprechend dann auch Lautstärke zeigt. Der Brief, das ist eine Sache an die Politik. Aber dieser Brief richtet sich auch an die Allgemeinheit, vielleicht auch mal auf die Politik zuzugehen und sagen, ja, das ist uns wichtig, macht mal was.